Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen zurück auf der Bühne. Wir sind jetzt live dabei bei der 32. Folge von Affiliate Talks, dem Podcast von Tobi und Tom, in Begleitung mit André Kögler und Dino Leopold von Löwenthal. Dino, übrigens noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Du hattest ja gestern Geburtstag.
Vielen Dank. Dankeschön.
Alles Gute noch.
Naja, danke.
Ja, schön, dass ihr alle da seid. Und ich übergebe jetzt sehr gerne das Wort an dich, Tobi, und wünsche euch allen ganz viel Spaß beim Zuhören und beim Diskutieren.
Vielen lieben Dank, Doreen. Ich darf heute auch euch alle nochmal herzlich willkommen heißen zur 32. Folge von Affiliate Talks. Leute, Tom und ich, wir haben schon wieder richtig Bock auf das Ganze. Das ist tatsächlich jetzt unser drittes Panel, was wir hier live aufnehmen und das in Farbe und Ton. Also an alle Zuhörer, die jetzt das im Nachgang anhören, wenn ihr uns in Bild und Farbe einfach mal sehen wollt, dann müsst ihr im Affiliate Conference Club euch anmelden, dann könnt ihr im Nachgang nochmal anschauen. Es lohnt sich, wir sind alle wunderschön, wirklich. Ich würde in das Ganze gerne einfach mal gleich reinsteigen. Ich weiß, der Tom und ich, wir wollen diese Themen eigentlich ungern besprechen, dieses große C-Wort, der dessen Name nicht ausgesprochen werden darf. Wir wollen es heute aber trotzdem einfach mal so ein bisschen thematisieren. Ihr merkt es, ich versuche hier ein bisschen eine lockere Stimmung reinzubringen, das Ganze.
Okay,
sehen wir dann. Ich gebe aber wie immer mein Wort erstmal an meinen lieben Mitmoderator, den Tom, und heute mal ohne technische Brille mit tatsächlich.
Hallo und das typische Servus von mir, auch nochmal Servus an die Gäste, um nicht so viel Zeit zu verlieren. Die wurden ausreichend vorgestellt und ihr kennt die jetzt auch, vor allem die jetzt auch schon im Event jetzt schon länger hier dabei sind. Von dem her würde ich sogar direkt mit dem ersten Thema, mit der ersten Frage starten. Und zwar nehmen wir es eben auf. Zum einen befinden wir uns jetzt gerade hier in einem digitalen Event, wussten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wie wir gesagt haben, komm, wir planen und machen jetzt nochmal ein Event, wie jetzt im November und jetzt voraussichtlich in den nächsten Tagen die Lage ist. Nochmal ein digitales Event. Viele hatten sich auf Präsenz-Events gefreut. Ich kann da gehe ganz kurz auf die Umfragen jetzt hier im Event sogar ein. Da hatten wir nach den größten Pain-Points in Affiliate Marketing 21 gefragt und tatsächlich war mit 47% das Networking innerhalb der Branche kam zu kurz. Auch noch, was ich gleich mit reinnehme, interessant, Wissenstransfer und Branchenevent der Zukunft. Bleibt es denn bei digitalen Konferenzen oder wie sieht's aus? Da wünschen sich tatsächlich 71,8% Hybriden, also Networking-Events, logischerweise als Präsenz, haben wir gerade gehört, wird extremst vermisst, aber Vorträge und Wissenstransfer gerne digital. Klar, da spart man sich die Reisen etc. Das heißt, jetzt die Frage an meine Gäste erstmal direkt an euch. Dino, ihr hattet vor wenigen Wochen, muss man tatsächlich sagen, da haben die Zahlen ganz anders ausgeschaut, da war das auch alles in einem super Rahmen möglich, ein Präsenz-Event. Wie hat sich's angefühlt? Wie war's? Wie traurig seid ihr jetzt die Richtung, wie es jetzt geht? Wie schätzt du es für die Zukunft aus? Und dann kannst du gerne an den André übergeben, auch die mit dem BVDW planen was und müssen sich als BVDW treffen in Präsenz und somit Frage an die Gäste.
Gerne.
Das Wort an die Gäste.
Ich denke, es ist ein, gerade über die Umfragen, die ihr jetzt heute auch gestellt habt, natürlich in unserer Branche eins der wichtigsten Themen ist das People's Business. Das bleibt nach wie vor so. Deswegen hat es mich nicht ganz überrascht, dass die Antworten hauptsächlich Richtung Biggest Pain, Richtung keine Präsenz-Events, also keine Offline-Events ging. Weil das einfach das ist, wie wir alle groß geworden sind, wie wir uns alle kennen, wie wir uns kennengelernt haben etc. pp. Jetzt auf die Frage ein bisschen dedizierter, weil du es angesprochen hattest. Wir haben Ende September hatten wir unsere Admitted Wiesen, ja, haben die tatsächlich offline geplant und durchgeführt. Ich habe vor ungefähr dann ja so 3-3,5 Monate davor, ich sage jetzt mal, für mich die Entscheidung getroffen, wir versuchen es jetzt einfach und das, in die Richtung könnte es vielleicht ganz gut funktionieren. Haben natürlich auch mit meinem Team, ich sage jetzt mal, alle Vor- und Nachteile besprochen, alle Themen, die da irgendwie passieren können und das, uns war relativ schnell klar, jeder lechzt danach, also glaube ich oder glaubten wir, dass die Resonanz relativ groß ist. Trotz alledem war natürlich immer die Vorsicht geboten, du solltest es nicht zu groß planen. Ja, und deswegen haben wir das auch tatsächlich jetzt nicht irgendwie so ein 400-500-Mann-Event gemacht, sondern was vielleicht auch geklappt hätte. Aber wir haben es natürlich erstmal ein bisschen in einem kleineren Rahmen gemacht, überschaubarer Kandidatenkreis etc. pp. Ja, Resonanz war überragend, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe schon in meinem Leben so ein paar Events durch und wir haben das dann im Hirschgarten gemacht. Das ist so der größte Biergarten auf der Welt. Ja, was die Plätze angeht, so ungefähr 8.000 bis 10.000 Plätze hat das Ding. Hat natürlich auch innen drin eine Innengastro und dann verschiedene Räumlichkeiten, die man da mieten kann. Wir haben uns festgelegt, dass wir so 60 bis 70 Personen Raum uns nehmen, weil es war Ende September. Wir wussten nicht, ob das Wetter hundertprozentig hinhaut oder nicht. Resonanz war Wahnsinn. Ich glaube, No-Show-Quote war, weiß ich nicht, ich glaube 2 oder 3%. Also das waren dann aber jetzt nicht irgendwie so, ich habe keinen Bock oder irgendwas, sondern es war halt, ja, ich konnte halt einfach nicht. Ja, das passiert halt. Aber normal ist es auf solchen Events, ich meine, ich habe ja die Tactics auch eine Zeit lang gemacht, eine No-Show-Quote von 10 bis 20% eigentlich üblich und da waren es jetzt so um die 4%, also nix auf gut Deutsch. Dann haben wir noch die, nicht Vorgabe gemacht, aber wir hatten eigentlich noch gesagt, ja, okay, jeder, der halt in Tracht kommt, der kriegt dann noch ein kleines Geschenk und dann sind irgendwie auch da, ich glaube, 98% der Leute in Tracht gekommen, die haben dann so einen kleinen Bierkrug bekommen, ja, von Admitted Wiesen, war auch cool. Und dann hatte ich mir gedacht, ja, okay, ich meine, Wiesen ist natürlich immer ganz cool. Ich meine, dann haben wir einen Bieranstich gemacht, also einen Fassanstich, das habe ich dann angeschlagen. Gerade lustig war es und wollten es halt so ein bisschen zünftig machen. Und es war es auch, ja. Und dann dachte ich aber so, ja, ich denke mir so ab, ja, 20 Uhr, wenn die Leute nach dem Essen irgendwie auch mal ein bisschen tanzen wollen und ein bisschen feiern wollen. Und genau das war der Unterschied zu den anderen Events davor, also vor Corona. Ich glaube, ich habe noch nie so viele unterschiedliche Menschen, die sich auch tatsächlich noch gar nicht so viel kannten, gesehen, wie die nach Kommunikation gelächzt haben.
Das lag aber auch am Alkohol.
Nee, tatsächlich nicht. Also am Ende dann natürlich logisch, ja, aber ich sage jetzt mal noch zu einer humanen Uhrzeit, wo ich eigentlich dachte, da geht die Party los. Wir hatten keine Party auf gut Deutsch. Mhm. Wir hatten ein brutal gutes Networking-Event. Die Leute haben sich mit jedem unterhalten. Jeder ist irgendwie zu einem anderen hin. Du hast richtig gesehen, wie die, also wenn sie aus Gefangenschaft rauskommen und endlich wieder mit den Leuten reden dürfen. Das war Wahnsinn. Also das war wirklich extrem cool. War sehr schön anzuschauen, weil ich bin ja ein Verfechter von sowas und deswegen hat mir das ja mein Herz schon ein bisschen geöffnet und auch der Wehmut, den man ja die ganze Zeit hatte, der ist dann da natürlich, ich sage jetzt mal, bestätigt worden. Wusste natürlich keiner, dass es jetzt wieder in die Richtung geht, was echt beschissen ist. Das kann man nicht anders ausdrücken, aber auch da, glaube ich, werden wir alle das durchstehen und gut rauskommen. Und jetzt auch die Überleitung zum André. Ihr habt jetzt auch mit dem BVDW da irgendwas geplant zu eurer Veranstaltung im BVDW. Ihr seid jetzt wieder in einer anderen Situation. Deswegen, wir hatten da in dem Fall echt so einen kleinen Timeframe, wo man das gut abbilden konnten. Aber vielleicht magst du auch da nochmal ein bisschen.
Dino, dann kannst gern weiter moderieren, wenn du möchtest. Also ich bin mich eben vergangen. Aber du, ich brauche gar nicht mehr viel sagen. André, sag, gib gern das dazu, was du sagen möchtest.
Ihr seid super. Erstmal nochmal vielen Dank an euch für die Organisation und den Event hier. Es ist sowas funktioniert, wie hier sich sehen, auch ein bisschen Smalltalk, aber tatsächlich das Persönliche irgendwie, also mir persönlich, man trifft sich digital nicht zu zweit. Natürlich dann, nur zu einem Call, aber nicht innerhalb so eines Events. Ja. Das Netzwerken, ich bin nicht so der Freund davon. Also hier im System wird das angeboten. Aber was funktioniert, ist tatsächlich sowas hier im Panel oder halt in so Gruppenräumen zu diskutieren über ein Thema. Aber der Smalltalk, der kommt tatsächlich zu kurz. Und das ist, da leidet die ganze Branche drunter. Ja. Ich habe gerade überlegt, wann ich das erste Mal auf einem Affiliate-Event war. Ich bin seit 20 Jahren dabei und das war tatsächlich sehr früh irgendwann mit damals Zanox, die haben dann angefangen mit irgendwelchen Events und das war immer, man hat's genossen. Man hat neue Leute kennengelernt und man hat Bierchen getrunken und man hat nebenbei Geschäft gemacht. Man hat spannende Menschen kennengelernt, neue Menschen kennengelernt. Das ist digital kaum möglich. Die altbewährten Networkings oder Netzwerke, das funktioniert, aber gerade das Neue, das bleibt außen vor. Die Frage war, was haben wir mit dem BVDW gerade davor? Ja, der BVDW als Verband lebt von dem Miteinander. Und tatsächlich muss ich sagen, wir profitieren ein bisschen von der Situation, wenn es um die Arbeit geht. Also im BVDW wird hart gearbeitet, wir diskutieren, wir erarbeiten Paper und wir hatten noch nie so viel Zusammenkünfte wie jetzt digital. Das gab es vorher nicht in dem Sinne. Da hat man dann irgendwie sich mal so getroffen und dann zweimal im Jahr irgendwie auf einer Veranstaltung oder auf einem Mitarbeitertreffen oder Mitgliedertreffen. Ja. Aber jetzt ist es im Moment so, dass 4-5 Veranstaltungen die Woche stattfinden in unterschiedlichen Gremien, die man besucht, zu ganz, also auch branchenfremden Themen, also nicht direkt so nah, da geht es dann um Konsent, da geht es um Signalübergabe, da geht es um Datenschutzthemen und wo wir als Affiliate-Branche jetzt auf einmal auch tatsächlich gewachsen sind, weil wir in die anderen mit reingewachsen sind. Durch diese Möglichkeit, die gab es einfach vorher nicht. Wir waren kaum zu Besuch auf irgendwelchen anderen Gremien, Fokusgruppen, Kreisen, Treffen, wussten im Zweifelsfall gar nichts davon.
Ja, ich glaube, das ist es, André, wenn ich ganz kurz was sagen darf. Ich glaube auch, dass das, ich war ja auch lange im BVDW aktiv, ich glaube auch, dass es dann dem Fall geschuldet war, dass es früher eigentlich so gut wie überhaupt keine andere Möglichkeit gab, außer man fliegt dahin oder man fährt dahin.
Richtig, richtig.
Ja, tatsächlich hast du dir gar nicht so viele Termine dann irgendwie eingebucht. Und wenn du das jetzt online machen kannst, dann ist natürlich klar, logisch, du habe ich über 3,5 Stunden Zeit. Alles klar, logge ich mich ein, Thema erledigen, muss mich nicht mal bewegen. Also das, glaube ich, ist dann Vorteil in dem Fall.
Es hat vom BVDW eine Präsenzveranstaltung bzw. eine Hybridveranstaltung stattgefunden. Lass mich überlegen, 2 Monaten, September muss es auch gewesen sein. Mitgliederversammlung, in der das Präsidium neu gewählt wurde. Das war spannend, das hat Spaß gemacht, aber tatsächlich, es waren über die Hälfte der Sitze waren leer. Die meisten haben online stattgefunden. Also wir waren, ich glaube, mit 30 Leuten vor Ort, mit riesen Kamerateam und was weiß ich alles, weil diese Wahlen, das muss auch alles organisiert werden. Technologisch geht das, aber es ist ein Aufwand. Und dann, ich weiß nicht, knapp 100 Leuten online, die halt entsprechend zugeschaltet waren. Das funktionierte. Sehr schön war danach das Networking. Draußen, es waren die alten Zahnungsräumlichkeiten am Spreeufer da unten. Es war toll, also auch mal wieder da zu sein und die Leute zu treffen bei einem Bierchen. Und es wurde dunkel und man stand noch draußen. Und ja, man hat neue Leute kennengelernt. Man hat heiß diskutiert, was so die Zukunft bringt. Das ist das, was uns fehlt und wo wir nach lechzen. No. Da ist irgendjemand im Hintergrund.
Bei mir nicht.
Bei mir auch nicht.
War nur noch ich.
Ja. So, jetzt machen sich die perfekte Überleitung.
Nur ganz kurz zum Schluss. Ja, was haben wir vor? Also es gab Veranstaltungen und es gibt immer wieder, also tatsächlich ständig halt digitale Zusammentreffen. Wir hatten gehofft oder wir hoffen immer noch, dass wir am 7. Dezember unser Fokusgruppentreffen, wir treffen uns zweimal im Jahr, tatsächlich hybrid stattfinden lassen können. Und wir haben von Easy mit Easy Marketing haben wir einen kleinen Abendevent geplant, die Performance Friends. Das war eine spontane Entscheidung vor 2 Monaten in Berlin, das stattfinden zu lassen. Und das hat geklappt. Wir waren 35 Leute, die sich innerhalb von ein paar Tagen zusammengefunden haben und bei einer befreundeten Agentur tatsächlich einen richtigen Stammtisch stattfinden lassen können. Unter 3G, wir haben viel draußen gemacht. Aber was Dino schon sagt, die Leute lechzen danach, in Kontakt zu treten, sich auszutauschen. Das fällt einfach zu, ja, es kommt zu kurz gerade. Ja, was haben wir vor?
Es wird ja momentan in Zeit jetzt auch nicht besser. Also jetzt gerade momentan, ich meine, jetzt als Beispiel eine Oliro-Weihnachtsfeier, die ja sich an dieses X-Mets-Event von Ralf Fischer mit der Vertical Arts Group da andockt in Nürnberg. Jetzt hörst du, in München wird der Christkindlmarkt abgesagt. Dann 3 Tage später irgendwie gefühlt ist Oliro Weihnachtsfeier abgesagt. Jetzt Ralf Fischer vorhin hat auch schon gesagt, dass er irgendwie drüber nachdenkt, ob sie dieses X-Mas-Meeting da absagen. Also ich glaube, dass es den Winter auf jeden Fall nochmal krass wird für uns alle. Und dann hoffen wir tatsächlich, dass wir dann 2022 ich glaube, uns alle dann tatsächlich auch mal in echt sehen können, weil einen Tobi würde ich auch gerne mal sehen und einen Tom würde ich auch gerne mal sehen, ja. Und
das finde ich, Organisationen finden ja schon statt. Also Oliro, genau. René hat ja schon Pläne rumgeschickt. Nächstes Jahr finden Events statt. Wir gehen mal davon aus, dass es wirklich klappt, dass dann die Zahlen entsprechend wieder unten sind. Ja, also wir haben jetzt noch nicht abgesagt für den Dezember, für beide Events. Wir warten tatsächlich noch Anmeldungen ab, beziehungsweise wenn jetzt die Politik sagt, hallo, wir haben Homeoffice-Pflicht, dann müssen wir zumachen. Also die Verantwortung können wir dann auch nicht mehr tragen.
Ja, ob die Homeoffice-Pflicht dann prinzipiell das hinten raus schürt oder ob dann die Leute einfach wieder in so ein Schema verfallen, dass sie einfach sagen, entweder vom Arbeitgeber oder von sich aus alleine, aber ich kann da jetzt nicht hin, egal ob das 2G und ich bin da dabei oder was auch immer. Ich glaube, das ist gerade momentan das, was bei den Leuten wieder relativ schnell diese Angst schürt. Und ich glaube,
wichtig bei dem Ganzen ist, dass wir auf jeden Fall bei dem Ganzen positiv bleiben. André, ich wollte dich jetzt auch da nicht unterbrechen in dem Ganzen. Wir müssen nur ein bisschen vorangehen im Text hier bei dem Ganzen. Aber ihr hattet die perfekte Überleitung, dann habt ihr weitergeredet. Ich muss einfach das nächste Mal, glaube ich, reingrätschen in das Ganze. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, wir wissen ja die aktuelle Thematik, was gerade aktuell los ist, da brauchen wir auch nicht mehr näher drauf eingehen. Es ist im Endeffekt nur, was ich mich halt gefragt habe, ist, wenn jetzt die Zahlen wieder steigen, du hast es gut gesagt, Dino, die Weihnachtsmärkte werden schon teilweise abgesagt. Ganz prägnant einfach die Frage, fällt dann der Weihnachtsbummel in der Innenstadt aus oder geht das Ganze auch wieder mehr auf online? Also,
gute Frage. Der Weihnachtsbummel wird nicht ausfallen, aber sich sehr verringert darstellen.
Wir haben im letzten Jahr gelernt, online zu kaufen. Also tatsächlich die Zahlen, das, was wir erlebt haben in den letzten anderthalb Jahren, wie sich das Geschäft auf digital shiftet, verändert, das wird sich weiterziehen. Und tatsächlich, man hat gelernt, im Homeoffice zu arbeiten. Man hat gelernt, sich auch zurückzuhalten. Es tut weh, es macht keinen Spaß, aber es wird ein Stück weit dann eine Zeit lang jetzt wahrscheinlich wieder Normalität. Wie Dino sagt, ich glaube auch nicht, dass alles zugemacht wird. Man wird die Geschäfte offen halten, vielleicht mit entsprechenden Tests, wie auch immer. Aber viel wird online stattfinden. Also
zu dem Thema hat Tom auch was richtig Cooles. Also Dino,
sag gerne. Ich habe jetzt nochmal zwei Gesichtspunkte. Der eine ist, wir leben natürlich auch in unserer Online-Bubble. Das darf man auch mal nicht vergessen. Wir tun uns da relativ leicht. Und natürlich sehen wir dann auch die direkte Auswirkung in unseren Geschäftsmodellen, was der Shift offline zu online angeht. Und trotz alledem ist es da genau das Gleiche wie in unserer Branche mit diesem Lechzen nach persönlicher Interaktion und nicht eben online. Ich glaube, dass die Leute, und es gibt da auch einen großen Teil in der Bevölkerung, die nicht online leben und nicht das Ganze so gut können, einfach trotz alledem sich das dann nicht unbedingt nehmen lassen wollen, dass es nur online stattfindet. Ich glaube aber, dass das Socializing, ja, blödes Buzzword, aber das Socializing der Leute dann mehr im Fokus steht, wenn sie dann irgendwie in die Stadt gehen oder sowas. Also das heißt, vielleicht ist es gar nicht mehr der Einkauf an sich, um in die Stadt zu gehen, sondern dieses Gefühl zu haben, unter Menschen sein zu können. Und ich glaube, das wird definitiv noch vorhanden bleiben und ich glaube, da ist dann auch die Herausforderung der Unternehmer, die offline eigentlich funktionieren, eventuell dann eben diese Hybridisierung, wie sie es ja auch schon in der letzten Phase angeboten haben, das nochmal einen Ticken mehr durchzudrücken, dass man eben sagt, okay, man geht jetzt in das Geschäft, man weiß eigentlich schon, was man will, man hat es schon irgendwie vorab, aber dann kriegt man vielleicht nochmal eine individuelle Beratung, ja, und sagt dann, okay, und jetzt halt bitte buch's und schick's mir aber heim, weil ich habe gar keinen Bock, die Tüten mitzuschleppen, weil ich bin jetzt auf ein Café mit einer Freundin verabredet oder so. Ich glaube, so wird's wahrscheinlich zukünftig laufen und ich glaube, das wird auch nach Corona nicht großartig
sein. Das glaube ich auf jeden Fall. Und wie ich es vorhin schon angeteasert habe, auf das Thema, da können wir auch ein bisschen auf den Vortrag von Ralf Fischer eingehen, Tom. Da haben wir echt ziemlich coole Sachen rausgezogen. Da übergebe ich gerne das Wort direkt an dich.
Genau, also jetzt dieses Weihnachtsgeschäft, was jetzt vor der Tür steht, jetzt wird sich wieder vielleicht kurzfristig von Corona beeinflussen. Ja. Was ich bei dem Vortrag von Ralf ganz interessant fand, wie nochmal die Partner als Brandbuilding mit reinzunehmen, weil die Zukunft einfach anders ausschaut. Er hat auch gesagt, früher hat man sein Brand im stationären Laden irgendwo mit gezeigt, mit präsentiert. Jetzt muss man eben auch schauen, das über die Partner dann wahrscheinlich zu generieren. Er hat auch wirklich das Wort Innenstadtsterben dann mit gesagt, dass es immer heftiger wird. Bisher aber eigentlich ist es so, dass jetzt gerade Affiliate-Marketing nicht unbedingt dafür steht, einen Brand aufzubauen, also ein Branding zu betreiben, Marken zu zeigen. Oft, da es ist tatsächlich auch so, dass Netzwerke, wenn der Online-Shop zu klein ist, die Unique-User nicht hat, dann sagt, lass mal oder schicken sie zu einem Netzwerk zum anderen, wo sie wissen, okay, die probieren erstmal alles. Das ist auf jeden Fall auch nochmal spannend. Das heißt, wird sich da tatsächlich was ändern, aber er hat auch den richtigen Ansatz mitgebracht. Vielleicht muss man dann ein bisschen weg von der reinen CPO-Vergütung, also das zum einen als Diskussionspunkt und nochmal mit rein. Und auch selbst die großen Marken, die kämpfen ja immer darum, die Leute wirklich wieder auf die eigene Plattform zu holen, in den eigenen Store, um nicht nur über den Riesen mit dem großen A oder andere Marktplätze noch zu agieren, sondern dass man seine eigene Marke, seine eigene Philosophie damit in den Online-Shop mit rüberbringen kann. Da gibt's ja auch verschiedene Ansätze und gebe ich auch wieder das Wort an die Gäste.
Ja, wenn ich dazu kurz was sagen kann. Brand Building, man muss immer aufpassen, dass man sich nicht verspricht und sagt Brand Building. Ja, Brand Building. Im Affiliate ist natürlich immer kontrovers, war schon immer kontrovers diskutiert. Als das Thema Post-View aufkam, war noch relativ häufig die Rede davon, dass natürlich Post-View-Tracking oder Post-View-Werbung im Affiliate-Marketing auch für das Brand-Building mitunter zuständig ist oder zumindest es unterstützt. Am Ende des Tages, was ist Brand-Building? Ja, natürlich kann man eine Marke definieren und die dann eben in vielen Medien dann auch präsentieren und dann auch stärken und forcieren. Trotz alledem, wenn jetzt ein Publisher irgendwie, ist jetzt egal, irgendein Advertiser A, ja, nehmen wir irgendein Beispiel, damit wir nicht einen nennen, Banner auf seiner Seite hat, dann ist es erstmal kostenlose Werbung für den Advertiser, wenn nicht hinten raus ein Umsatz generiert wird. Also das Brand Building findet ja trotzdem statt, weil du siehst es ja trotzdem. Das Abrechnungsmodell für den End-User ist ja in dem Moment vielleicht nicht ganz entscheidend. Natürlich kann man unterscheiden zwischen einer richtigen Brand-Kampagne versus einem Affiliate-Banner, das eigentlich eine Single Call to Action hätte. Das ist mir schon klar. Trotzdem findet ein Brand Building immer irgendwo mit statt, zumindest wenn es jetzt kein Textlink ist. Ja? Deswegen hat das schon immer mit stattgefunden. Ich glaube aber, jetzt auch auf den Vortrag von Ralf einzugehen, das entwickelt sich ja eh gerade in vielen jetzt das Thema. Seid ihr noch da? Ich glaube.
Wir sind alle auf jeden Fall noch da.
Ja. Dein Bild war kurz eingefroren.
Also wenn ich jetzt das Thema sehe, dass es sich erweitert, was die Abrechnungsmodalitäten angeht, dann auch das ist schon seit Jahren eigentlich so, und zwar von beiden Seiten des Funnels. Also es gab ja auch schon immer irgendwie, keine Ahnung, eine Performance-Display-Kampagne mit einem CPO-Trigger hinten raus. Ja? Dann gibt es eine Affiliate-Kampagne, die auf dem CPO basiert, aber mit einem TKP, also mit einem Reichweiten-Trigger hinten raus oder mit einem CPC-Trigger hinten raus. Also diese Modelle gab es schon immer. Ich glaube aber, jetzt rückt es natürlich nochmal deutlich mehr in Fokus. Und jetzt geht es darum, eben das Know-how in den einzelnen Segmenten der Funnels vielleicht einfach noch ein bisschen zu erweitern, um dann eben ein umfänglicheres Angebot dem Advertiser machen zu können. Und dann liegt es am Advertiser am Ende des Tages, ob er eben vom Funnel oben rein mit einem CPO-Trigger geht, aber auf einer TKP- oder CPC-Basis zahlt, oder ob er auf einer CPO-Basis zahlt, aber mit einer TKP-Erweiterung oder WKZ-Erweiterung.
Ja.
Das glaube ich.
Ja, ich glaube auch, dass pauschalisieren kann man das nicht, ist Affiliate-Marketing brandunterstützend, ja oder nein. Es ist immer abhängig von den Zielen, die ein Advertiser verfolgt. Und ich glaube, hier lässt sich Affiliate-Marketing sehr, sehr gut einsetzen, weil es unterschiedliche Ziele verfolgen kann. Ich habe Segmente, Publisher-Segmente, die den Abverkauf unterstützen. Ich habe die Deal-Seiten, ich habe Gutscheinseiten, da geht es tatsächlich nur um den Abverkauf. Ich habe Publisher-Segmente, die den, du hast es gerade im Funnel beschrieben, den Upper Funnel unterstützen und da tatsächlich die Brand Awareness fördern. Das kann Display Performance sein, wozu dann Post-View fällt. Das kann auch ein Newsletter sein, der tatsächlich über Newsletter Publisher rausgeschickt wird an potenzielle Neukunden. Wo auch für neue Shops die Möglichkeit besteht, komplett neue Zielgruppen aufzutun. Und wenn ich jetzt noch Retargeting nehme, das ist dann irgendwo dazwischen als Segment, ein Teil des Display-Marketings, aber da werden User, die Marke schon kennen, im Zweifelsfall wieder reingeholt. Genau. So, und so kann ich halt verschiedenste, durch einen Baukasten an verschiedenste Ziele verfolgen, indem ich unterschiedliche Segmente unterstütze. Und dafür haben wir ja die Möglichkeiten. Wir haben die unterschiedlichen Provisionsmodelle, wir haben die unterschiedlichen Werbeformen, wir haben unterschiedliche Content und Maßnahmen, die wir auch einsetzen können, oder Werbemittelmaßnahmen. Content, Stichwort auch Content Publisher, die ein Brand tatsächlich ja unterstützen können, erläutern können, auf Produkte eingehen können, je nachdem, was für Publisher ich dann einsetze. Das heißt, und zu guter Letzt unterm Strich, was verfolgt der Advertiser gerade für ein Ziel? Und dementsprechend muss die Klaviatur kann die Klaviatur entsprechend genutzt werden.
Ich finde, ich würde das sogar noch einen Schritt weitergehen und muss jetzt auch ergänzend noch dazu sagen, dass ich glaube, ich finde, dass sogar die Online-Wahrnehmung teilweise sogar fürs Brandbuilding selber, um eine Geschichte für das Unternehmen zu erzielen und sich irgendwo zu platzieren für die Kunden, online sogar viel besser funktioniert, weil du hast eben Content-Blogs, die auch coole Artikel für dich schreiben, Rezensionen. Klar, wenn das Produkt dann schlecht bewertet wird, ist wieder schlecht dafür. Aber im Endeffekt, man hatte ja früher im Endeffekt wirklich nur die Mundpropaganda und ohne die bei jeder Mundpropaganda konnte man das ja eigentlich nur bewerten von dem, wer das gehört hatte, und dann war das ja wie eine Flüsterpost im Endeffekt. Und online finde ich das sogar besser, weil du hast viele verschiedene Meinungen, die auch konstruktiv teilweise auch ihre Kritik dazu geben, beziehungsweise einfach die Content-Blogs, die da auch wirklich gute Arbeit leisten, aber auch natürlich die Publisher in der Customer Journey, die sich in den verschiedenen Abteilungen ansetzen.
Und online kannst du dir gute Bewertungen auch kaufen.
Ja, zum Beispiel. Die Bewertungen kaufen, das lassen wir jetzt mal weg, aber um das jetzt kurz zu unterstützen, ich meine, deswegen gibt es ja alles diese Ideen mit Customer Journey, Attributionsthematiken etc.
Genau.
Und praktisch die Wertigkeit des teilnehmenden Events praktisch dann auch singulär vielleicht nochmal ein bisschen herauszustellen. Ja. Wir haben, oder das habe ich ja auch schon immer gesagt, jetzt Affiliate Marketing ist natürlich jetzt für den Advertiser eher so das risikoärmste Investment, was er tätigen kann, weil er ja eigentlich eine 1:1 Umsatzrelation hat. Natürlich nicht ganz, das ist schon klar, aber die Ausmessbarkeit im Affiliate Marketing ist natürlich in meinen Augen schon extrem groß, ja, weil wenn Definitiv. Du noch die Möglichkeit hast, einen Sale dann auch noch zu stornieren, dass du in keinem anderen Bereich des Handels hast, ist das natürlich schon krass. Deswegen hat Affiliate Marketing einen riesen Vorteil, das ist diese Transparenz, damit meine ich jetzt gar nicht die Traffic-Quellen von verschiedenen Publishern, das ist natürlich manchmal ein Thema, aber das hast du auch genauso im Performance-Display, sondern du hast die Möglichkeit, einfach das extrem zu durchleuchten, und dadurch kommen dann natürlich ganz viele Fragen, und mit diesen Fragen hat dann natürlich das Affiliate Marketing immer so ein bisschen mehr so den Nachteil auf Investments des Advertisers, weil einfach die Durchleuchtbarkeit extrem gegeben ist, und das ist das, was mich manchmal so ein bisschen nervt, und die Emanzipation des Affiliate Marketings hinzu, wir können vielleicht auch noch ein bisschen mehr anbieten, die findet ja jetzt nicht erst seit Corona statt, sondern das gibt es ja schon seit 10 Jahren, diese Diskussion. hundertprozentig haben wir es, glaube ich, noch nicht hinbekommen, aber ich glaube jetzt gerade durch das, dass auch kleine Marken jetzt immer mehr ins Online gehen und Affiliate Marketing meistens so der Entry Point ist, ist dann natürlich auch ein Markenaufbau damit einhergehend. Und wenn ich jetzt mal kurze kleine Anekdote irgendwie, ich glaube, Affiliate hat damals eine Anfrage gehabt, nicht als ich da war, aber ich weiß es, dass es so war, von Zalando gehabt. Und die haben damals, ich glaube, jedes Netzwerk angefragt. Und irgendwie die anderen so, ja, kommt ein Schuhladen, keine Ahnung, weiß ich nicht, wollen wir jetzt nicht dazu. Und dann hat halt der Affiliate gesagt, ja, komm, dann passt schon, dann nehmen wir jetzt mal einfach mit rein. Und dann hat man halt einfach dieses gemeinsame Wachstum gesehen. Am Ende des Tages ist es dann aber so, dass Zalando natürlich dieses ganze Thema Affiliate Marketing entweder geinhoused hat oder halt auch so einen großen Teil verlassen hat, weil das Brand Building auch über so Affiliate Marketing extrem stark geworden ist. Ja, nicht natürlich nur, sondern auch die Werbung mit dem Schrei.
Ja, das taucht ja dann auf jeden Fall auf allen möglichen Seiten auf, tatsächlich. Das ist halt, wenn ich ein entsprechendes Netzwerk habe und eine entsprechende Reichweite und man wirklich überall im Funnel immer wieder auf bestimmte Marken stößt. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, wenn man über Marke und Brand-Wahrnehmung spricht, dass der Advertiser versteht, wie er das nutzen kann, was dort, was möglich ist. Und dass er Maßnahmen ergreift, um tatsächlich auch Kundenbindung stattfinden zu lassen.
Genau, richtig.
Und nicht nur einfach Werbung macht, nur um des Sales wegen, sondern tatsächlich langfristig denkt und seine Publisher entsprechend mit einbezieht in diese Maßnahmen. Absolut.
Apropos Sale, um jetzt hier meine Überleitungsfähigkeiten hier in den Raum zu stellen. wir sind leider tatsächlich am Ende unserer Zeit. Jetzt haben wir noch eine Frage offen, die würde ich jetzt tatsächlich sogar einfach als Ja- oder Nein-Frage euch beiden jetzt stellen. Gebt gerne euren Input dazu. Ich würde auch gerne da in dem Sinne auf den Vortrag von Christian Bündner noch mal ein bisschen eingehen und einfach euch beiden jetzt die Frage stellen, ist Server-to-Server-Tracking denn der heilige Gral fürs Affiliate-Marketing?
Ein Ja oder Nein bekommst du von mir nicht.
Dann kurz und knapp dein Jein.
Server-to-Server ist eine Maßnahme in der Tracking-Landschaft, die auf jeden Fall absolut sinnvoll ist. Es muss beim Advertiser muss was stattfinden, er muss verändern und Server-to-Server ist ein Baustein davon. Wir sprechen von 3-4 Maßnahmen, die er ergreifen muss und Server-to-Server gehört dazu.
Wobei ich da jetzt sagen muss, die ergreifen muss, ist natürlich jetzt der ganzen Datenschutzthematik auch geschuldet. Jetzt, wenn man nur mal das Server-to-Server-Tracking anschaut, das gibt's ja jetzt nicht erst seit TTDSG oder DSGVO-Thematik, das gibt's ja auch schon deutlich länger. Und als ich bei Explido jetzt als Prospect gearbeitet habe, hatten wir auch eine Lösung für unsere Advertiser, dass wir eben Server-to-Server-Tracking mit anbieten. Und das war für uns eigentlich mit den Netzwerken so das damals schon sauberste Übergabe von diesen zwei technischen Systemen, als wenn wir das über irgendwelche Cookie-Systeme geregelt hätten. Und da war die Diskussion noch gar nicht, ob Cookie oder nicht. Ja. Und dann, da war das für uns schon klar, dass das schon relativ sauber abbildbar ist und eben auch im Nachhinein, weil die Events natürlich ein bisschen anders nochmal beim Advertiser gespeichert werden, dass du auch im Nachhinein, selbst wenn jetzt ein Tracking-Ausfall irgendwo ist, dann natürlich du mit dem Storaging dann auch Dinge reinpushen kannst, nochmal 1-2 Tage später und somit eigentlich ein Tracking-Verlust überhaupt nicht stattgefunden hat.
Wir haben eben über Möglichkeiten fürs Brand, für Brand-Awareness, für Brand-Schaffung gesprochen, die der Advertiser ergreifen muss. Meiner Ansicht nach ist er hier in der Verantwortung. Für ein sauberes Tracking ist der Advertiser verantwortlich. Nur er kann entscheiden, welche Maßnahmen ergriffen werden. Und er muss einen Teil davon auch selber tun. Und das ist dann eine Maßnahme, die er ergreifen kann. Bestenfalls sogar absolut nur bei ihm über First-Party-Tracking. Das, wie gesagt, hat man eben schon mehrfach. Aber ja, sollte stattfinden.
Ja. Ja. Apropos Maßnahmen. An der Stelle lade ich dann...
So viel zum Thema Ja oder Nein. Kannst du es nicht einladen in den Podcast und in der Ja-Nein-Frage kommen?
Die nur schon gar nicht.
Sorry. Tom, ich übergebe das Wort dir.
Wem? Mir?
Ja, du. Vorletztes. Gut.
Das vorletzte Wort. Also erstmal vielen Dank dann an der Stelle an unsere Gäste, da wir uns ja im Live-Event befinden. Auch die Einladung, vielleicht sind ja auch Advertiser oder alle, die noch da sind. André und Dino, ihr seid bestimmt auch noch ein bisschen mit im Event. Wir haben unsere Networking-Arenas ja letztendlich offen. Man kann euch auch direkt anschreiben. Wir können alle gemeinsam noch diskutieren. Ich meine, das Thema, was wir jetzt zum Ende hatten, ist ja einfach das große Thema. Auch die Vorträge haben das ja auch mit behandelt heute. Und von dem her herzlichen Dank für euer Dasein, für euer Mitquatschen und auch herzlichen Dank an die Zuhörer.
Danke euch für die tolle Organisation.
Danke euch und auch für den coolen Event, nicht nur der Podcast.
Einfach nur, damit ich das letzte Wort habe. Danke. Ja.